SR Info. Bilanz am Mittag.
Heute mit Katrin Aue. Herzlich willkommen. Nach dem Aus der Ampelkoalition wird der Druck der Union größer. Warum nicht früher? Neu wählen. Gleich unser Thema. Außerdem wird heute ZF in Saarbrücken bestreikt im Rahmen des Tarifkonflikts in der Metall- und Elektroindustrie. Und wir schauen auf die Demokraten in den USA nach ihrer Wahlniederlage gegen Donald Trump.
SR Info.
Noch bis März im Amt, titelt heute augenzwinkernd die Berliner Taz neben einem Bild von Olaf Scholz. Und Merz wird mit E geschrieben. In der Tat hat CDU-Chef Friedrich Merz ja derzeit ganz gute Aussichten, der nächste Kanzler zu werden. Allerdings wird der bisherige Vizekanzler Robert Habeck von den Grünen offenbar auch den Hut in den Ring werfen. Er will nach ARD-Informationen noch heute seine Kanzlerkandidatur erklären. Über weitere Entwicklungen nach dem Bruch der Ampelkoalition spreche ich jetzt mit unserem Hauptstadtkorrespondenten Philipp Eckstein. Hallo.
Hi aus Berlin.
Der Kanzler hat ja angekündigt, am 15. Januar die Vertrauensfrage zu stellen. Aber die Union erhöht den Druck auf ihn, das vorzuziehen, zum Beispiel heute bei einer Aktuellen Stunde im Bundestag. Gibt es Hinweise darauf, dass Olaf Scholz sich umentscheidet?
Also der Druck, der ist tatsächlich groß. Man muss auch sagen, diese Forderung, die wurde heute nochmal sehr lautstark vorgetragen von CDU, CSU, aber auch von der AfD und interessanterweise jetzt auch von der FDP, also dem ehemaligen Koalitionspartner der Bundesregierung. Die SPD selbst weist das allerdings zurück. Rolf Mützenich, der Fraktionschef der SPD, hat heute Morgen nochmal gesagt, das sei
ein Popanz,
der da aufgebaut werde, und der hat dann auch noch mal ausgeführt:
Ich bin der Meinung, das interessiert die Familien, das interessiert die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland überhaupt nicht.
Ja, und die SPD beharrt eben darauf. Sie sagt, es gibt noch wichtige Vorhaben, die wir jetzt erstmal noch im Bundestag beschließen wollen. Allerdings, man muss klar sagen, SPD-Grüne verfügen über keine eigene Mehrheit mehr.
Du sagst es, der Kanzler hat argumentiert, die rot-grüne Minderheitsregierung wolle noch so ein paar ganz wichtige Projekte zu Ende bringen oder auch sogar auf den Weg bringen. Die FDP hat gestern auch in Teilen signalisiert, bei einigen Dingen vielleicht noch zuzustimmen. Was könnten denn Dinge sein, die vor der Neuwahl doch noch erledigt werden könnten?
Ja, man muss einmal sagen, bei der FDP so ganz klar ist diese Position nicht. Heute bei dieser Bundestagsdebatte klang es dann doch wieder sehr danach, als wenn sie sich dieser Unionsforderung anschließen, nach dem Motto komplette Blockade, bis es eine Vertrauensfrage gab und dann kann man punktuell zusammensprechen. Vorhaben, die noch auf dem Tisch liegen, aus SPD-Sicht, aber auch aus grüner Sicht, sind unter anderem das Rentenpaket. Da kann ich mir kaum vorstellen, dass man sich noch einigen wird. Es steht aber ja auch die Frage im Raum, ob man nicht doch noch kurzfristig Hilfen für die Wirtschaft auf den Weg bringen möchte, Entlastungen bei den Energiepreisen. Hier könnte man sich vielleicht zusammenkommen. Dann gibt es das Thema beispielsweise, das Kindergeld soll zum nächsten Jahr um 5 Euro erhöht werden. Auch das müsste noch durch den Bundestag. Auch das ist eine Forderung, die hier die SPD heute noch mal in den Raum gestellt hat. Man muss allerdings sagen, Stand jetzt schwierig zu sagen, wo man sich denn tatsächlich einigt, weil ja die Diskussion jetzt vor allem läuft um die Reihenfolge. Also die Opposition sagt, wir können sprechen, aber wir brauchen erst eine Vertrauensfrage. Und die Position vor allem der SPD, des Bundeskanzlers, ist auch noch, dass man etwas mehr Zeit bis zu diesen Neuwahlen hat, zu sagen, nein, wir wollen das erst am 15. Januar haben, diese Vertrauensfrage.
Gestern kam das Argument auf, eine schnellere Neuwahl wäre rein praktisch gar nicht möglich, zumal ja auch noch die Weihnachtszeit vor uns liegt. Ist das so?
Also da wird gerade viel gerechnet, da geht es um Fristen etc. Man muss sagen, also es gibt rechnerisch durchaus die Möglichkeit, dass würde nächste Woche diese Vertrauensfrage gestellt werden. Dann geht es ja auch um die Frage, dass die Parteien alle ihre Listen aufstellen müssen, dass die Wahlzettel gedruckt werden können. Aber es wäre wohl denkbar, dass es vielleicht Anfang Februar durchaus auch schon Bundestagswahlen geben könnte. Auch die Bundeswahlleiterin hat sich ja schon geäußert und hat gesagt, ja, man steige auch jetzt hier mehr oder weniger in die Vorbereitung ein. Also es ist ein Thema, das hier gerade alle beschäftigt. Und vor allem natürlich auch die Frage, will man das denn haben, dass dann ja letztlich auch schon über Weihnachten so eine Art Wahlkampf läuft. Aber ich glaube, in der aktuellen Situation, selbst wenn erst später gewählt werden wird, wir sind jetzt in Berlin, das muss man klar sagen, im Wahlkampfmodus.
Ein paar Worte noch zu Robert Habeck. Die Umfragewerte der Grünen deuten ja derzeit absolut nicht darauf hin, dass sie bei einer Neuwahl auch nur in Kanzlerschaftsnähe kommen. Warum stellt er sich offenbar dennoch als Kanzlerkandidat auf?
Ja, da muss man ein bisschen spekulieren. Ich würde sagen, aus grüner Sicht ergibt das durchaus Sinn, denn wenn er jetzt sagen würde, ich bin nur der Spitzenkandidat und nicht der Kanzlerkandidat, dann würde man ja das Feld freimachen für eine Art Zweikampf Olaf Scholz gegen Friedrich Merz. Und das ist was, was man verhindern muss, auch in der öffentlichen Wahrnehmung, dass es dann wirklich nur um diese Entscheidung Scholz oder Merz geht. Die Grünen wollen da ein Wörtchen mitreden. Sie wollen natürlich auch bei den Debatten dann eingeladen sein, die es vielleicht im Fernsehen gibt oder so. Und deswegen wird er sich, das sind unsere Informationen hier, heute als Kanzlerkandidat quasi auch für die Grünen positionieren. Das muss dann noch einmal von einem Parteitag abgesegnet werden. Der findet allerdings bereits nächste Woche in Wiesbaden statt.
Philipp Eckstein aus dem ARD-Hauptstadtstudio live in der SR-Info-Bilanz am Mittag zu den Folgen des Ampelbruchs in Berlin. Eine weitere Folge dieses Ampelbruchs ist, dass der Bundestag nur noch ganz wenig zu tun hat. Schon gestern wurde die Tagesordnung drastisch zusammengekürzt. Heute standen nur zwei Themen auf der Agenda, die eben besprochene Aktuelle Stunde und eine Debatte zum Fall der Mauer. Immerhin jährt sich morgen der 9. November 1989 zum 35. Mal. Dietrich Karl Meurer hat zugehört.
Das Parlament zwischen Erinnern, unterschiedlicher Geschichtsdeutung, aufkeimendem Wahlkampf und unter dem Eindruck neuer Mehrheitsverhältnisse. Noch vor Beginn der eigentlichen Debatte erinnert Bundestagspräsidentin Bärbel Baas an die freudige Stimmung der Menschen am 9. November 1989.
Ost- und Westdeutsche liegen sich in den Armen, feiern und können nicht glauben, was sich vor ihren Augen abspielt.
In der überwiegend von ostdeutschen Abgeordneten geprägten Debatte ruft die Leipziger Grüne Paula Pichotta dazu auf, im Erinnern an den Fall der Mauer und die friedliche Revolution nicht nachzulassen.
Und weil wir 89, 90 auch immer wieder mit Leben füllen müssen für die, die damals nicht bei der Erstürmung der Stasi-Zentrale dabei waren, die damals nicht mit über die Straßen Ostdeutschlands gelaufen sind und auch für die, die das Unrecht des SED-Regimes nicht am eigenen Leib gespürt haben.
CDU-Mann Sepp Müller aus Sachsen-Anhalt erinnert an die Schrecken, die mit der deutschen Teilung verbunden waren. An die Todesopfer, an Verhaftete, an auseinandergerissene Familien.
Gott sei Dank hat die Freiheit gesiegt.
Der Oppositionspolitiker nutzt die Debatte aber auch, um die Regierung zu attackieren, etwa deren Wirtschaftspolitik.
Die Menschen haben vor 35 Jahren die rote Planwirtschaft nicht abgewehrt, um im Jahr 2024 eine rot-grüne Planwirtschaft installiert zu bekommen.
Beifall bei der Union, heftiger Widerspruch bei Rot-Grün. Von einer schlimmen Verharmlosung der DDR-Geschichte spricht der Bündnisgrüne Bernhard Herrmann.
Das ist unwürdig und beschämend und es ist zutiefst verletzend für alle die, die damals die Wende mitgemacht haben.
Mit einem provokanten Vergleich meldet sich der AfD-Abgeordnete Götz Frömming, der einst als Geschichtslehrer gearbeitet hatte, zu Wort.
Die eine Mauer ist gefallen, aber andere wurden errichtet und sie heißen heute Brandmauer. Und diese Brandmauer zeigt auch, dass sie keinen Respekt haben vor den Ostdeutschen, die keine kleinen, dummen Kinder sind, die man erziehen muss, sondern die ganz bewusst die AfD wählen. Respektieren Sie das? Auch diese Mauer muss fallen, liebe CDU. Vielen Dank.
Und der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider von der SPD, nutzt die Debatte, um für ein Gesetzesvorhaben zu werben, für das die rot-grüne Minderheit die Unterstützung anderer Fraktionen benötigt. Die Verbesserung der Unterstützung für politisch Verfolgte in der DDR.
Ich finde, wir sollten kurz nachdenken und vielleicht, mein Angebot wäre das, meine Bitte auch, dieses wichtige Gesetz noch in dieser Legislatur beschließen.
Emotional und mit hitzigen Momenten erinnert der Bundestag an den Fall der Mauer vor 35 Jahren. Von der freudigen Stimmung im November 89 ist nicht viel zu spüren.
Eine hitzige Diskussion im Bundestag zu 35 Jahre Mauerfall. Seit gut anderthalb Wochen laufen die Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie. Auch heute wird im Saarland wieder gestreikt, nach Angaben der IG Metall in insgesamt 13 Betrieben. Im Fokus steht dabei einer der größten saarländischen Arbeitgeber, ZF in Saarbrücken. Peter Sauer aus der SR-Wirtschaftsredaktion berichtet.
Bengalische Feuer wurden am Ende der Kundgebung gezündet. Ansonsten war die Stimmung jedoch nicht wirklich hitzig vor Tor 1 am ZF-Werk in Saarbrücken. Die IG Metall hatte die Frühschicht zum Streik aufgerufen. Nach Polizeiangaben waren etwa 1.800 Menschen bei der Kundgebung dabei. Viele wirkten gefasst, aber durchaus auch besorgt. Das bestätigte auch Michael Scholl. Er ist der Leiter Vertrauenskörper bei ZF.
Die Stimmung in der Belegschaft ist sehr angespannt. Zum einen natürlich durch die Situation bei BZF die Ankündigung des Stellenabbaus, aber auch in der Tarifrunde, dass keine Bewegung reinkommt, dass die Arbeitgeber hier nicht bereit sind, Tariferhöhungen durchzusetzen.
7% mehr Lohn für ein Jahr, so lautet die IG Metall-Forderung. Die Arbeitgeber bieten bisher 3,6% für 27 Monate. Die Kluft ist also noch enorm groß. Aber gestritten wird nicht nur um die Prozente, sondern auch um ein Instrument, das den Arbeitgebern in schwierigen Zeiten finanziell helfen kann, zulasten der Beschäftigten. Was es genau mit der sogenannten automatischen Differenzierung auf sich hat, erklärt Patrick Selzer, der erste Bevollmächtigte der IG Metall Saarbrücken.
Da geht es darum, dass der Arbeitgeber bei schlechten Betriebsergebnissen eine Sonderzahlung nicht ausschütten muss und letzten Endes um die 600 bis 650 Euro dann automatisch einbehalten kann. Und das soll auf Dauer angelegt werden. Das ist für uns natürlich so nicht akzeptabel. Deshalb wird es sehr schwer sein, eine Prognose abzugeben, ob es am Ende des Tages zu einem Ergebnis führt.
Die gesamte Metall- und Elektroindustrie in Deutschland steht enorm unter Druck. Vor allem Autozulieferer wie ZF. Die internationale Konkurrenz wächst, die Produktionskosten in Deutschland sind hoch und die Auftragslage mau. Deshalb sind beide Parteien eigentlich auch stark daran interessiert, jetzt zu einer Einigung zu kommen.
Klar, es wird zu einem Ergebnis kommen und je länger man das rauszögert, desto mehr Schaden entsteht auf beiden Seiten und auch die Ansprüche auf beiden Seiten werden dementsprechend natürlich dann auch hoch. Und ich glaube, dass man jetzt mit einem guten Ergebnis, mit einem guten Lösungsansatz sehr schnell auch in der Tat zurande kommen sollte.
Am Montag steigt in Hamburg die vierte Tarifverhandlungsrunde. Sollte da kein Durchbruch, keine Einigung gelingen, dann würde der Streik intensiviert, sagt Selzer.
Wir sind jetzt in der zweiten Warnstreikwelle. Das Ergebnis, wenn am Montag keine Verhandlungs- oder kein Tarifvertrag abgeschlossen werden kann, kein Pilotergebnis erzielt werden kann, dann geht es in die weiteren Auseinandersetzungen. Das bedeutet dann aber in der Tat, dass wir bereits in die 24-Stunden-Warnstreiks gehen und dort letzten Endes dann auch ganztägige Warnstreiks durchführen, bis hin, dass es natürlich auch zum Arbeitskampf kommen kann.
Längere Streiks gleich weitere Zeit, die verloren ginge. Ob sich die Metall- und Elektroindustrie das in der aktuell schwierigen Lage leisten kann? Der Druck, sich am Montag zu einigen, ist für Arbeitgeber und Arbeitnehmer hoch.
Wir schauen gleich in die USA nach dem Wahlsieg von Donald Trump. Nach dem Meldungsüberblick von Katharina Döppler.
21 Millionen Rentnerinnen und Rentner können sich auf eine Erhöhung ihrer Bezüge Mitte 2025 einstellen. Nach Infos der Deutschen Presseagentur ist im Entwurf des Rentenversicherungsberichts von einem Plus von 3,5% die Rede. Damit fällt die nächste Rentenerhöhung aller Voraussicht nach um etwa einen Prozentpunkt geringer aus als im Juli dieses Jahres. Wie stark die Ruhestandsbezüge tatsächlich steigen, legt das Bundeskabinett im Frühjahr fest. Dabei ist es möglich, dass die Zahlen von der momentanen Schätzung abweichen. In Kalifornien gerät ein Waldbrand zunehmend außer Kontrolle. Nach Angaben der Behörden des US-Westküstenstaates hat sich das Feuer nahe Los Angeles innerhalb von Stunden auf die doppelte Fläche ausgebreitet. Das sogenannte Mountain Fire hat mehrere tausend Menschen zur Flucht gedrängt. Laut Feuerwehr wurden bisher 130 Häuser zerstört. Starker Wind erschwert die Löscharbeiten. Kulturministerin Streichert-Kivoh und Regionalverbandsdirektor Gillow stellen am Nachmittag die neue Leitung des Historischen Museums Saar vor. Wer die Position übernimmt, ist bisher unbekannt. Der bisherige Leiter des Historischen Museums am Saarbrücker Schlossplatz Mazerat hatte sein Amt im Sommer aufgegeben. Er wechselt an die Spitze des Landesdenkmalamtes.
SR Info.
2 Tage nach seinem Sieg bei der US-Präsidentschaftswahl hat Donald Trump eine erste Personalie verkündet. Seine Wahlkampfstrategin Susie Wiles soll Stabschefin im Weißen Haus werden. Währenddessen versuchen die Demokraten, ihre Wahlniederlage zu verarbeiten. Ganz wichtig scheint ihnen zu sein, das Signal auszusenden. Anders als bei Trump vor 4 Jahren garantieren wir, dass es kein Chaos bei der Machtübernahme gibt, keine Wahlanfechtungen und erst recht keinen Sturm aufs Kapitol.
On January 20th, we'll have a peaceful transfer of power here in America.
Am 20. Januar werden wir eine friedliche Machtübergabe in Amerika haben, so US-Präsident Biden in seiner kurzen Rede an die Nation im Rosengarten des Weißen Hauses.
No matter who you voted for, you see each other not as adversaries, but as fellow Americans. Bring down the temperature.
Egal, wen ihr gewählt habt, wir sehen uns nicht als Feinde, sondern als amerikanische Landsleute, sagt Biden im Bemühen um einen versöhnlichen Ton. Gleichzeitig ermutigt er seine Unterstützer, niemals aufzugeben.
A defeat does not mean we are defeated. The America of your dreams is calling for you to get back up.
Eine Niederlage bedeutet nicht, dass man besiegt ist. Das Amerika eurer Träume ruft nach euch, damit ihr euch wieder aufrappelt. Biden selbst war davon überzeugt, dass er die einzige Person ist, die Trump schlagen könnte. Etliche Parteikollegen sehen das anders. Sie geben dem 81-Jährigen eine Mitschuld an dem Wahldesaster. Der demokratische Kongressabgeordnete Seth Moulton war einer der ersten, der die mentale Fitness von Biden für ein großes Problem hielt.
But I think our party would have been much better off if he had stepped aside.
Ich denke, unsere Partei stünde heute viel besser da, wenn Biden früher aus dem Rennen ausgeschieden wäre, sagte Moulton auf CNN. Kamala Harris hätte dann womöglich mehr Zeit gehabt, ihren Bekanntheitsgrad zu steigern. Der unabhängige Senator Bernie Sanders aus Vermont schrieb auf Twitter, die Wahlkampagne sei desaströs gewesen. Kein Wunder, dass kaum noch Arbeiter die Demokraten wählten. Schließlich hätte die Partei die weiße Arbeiterschicht seit langem verlassen. Demokrat Seth Moulton stimmt ihm zu.
I think we do need to reconnect with working class voters. We haven't done enough for them. We haven't spoken to their concerns. And by definition, we're out of touch because they clearly don't support us at the polls.
Ich glaube auch, dass wir mit den Wählern aus der Arbeiterschicht wieder Kontakt aufnehmen müssen, sagt er. Wir haben ihre Bedürfnisse nicht angesprochen. Deswegen haben sie nicht für uns gestimmt. Andere denken, es habe schlichtweg daran gelegen, dass Kamala Harris eine schwarze Frau sei und dass Frauenfeindlichkeit und Rassismus in den USA weiter verbreitet seien, als man denke. Oder dass Tim Walz als ihr Running Mate zu progressiv war. Vielleicht hätte der moderatere Gouverneur von Pennsylvania, Josh Shapiro, mehr ausrichten können. Möglicherweise konnten viele Wähler der Arbeiterschicht mit den Hauptwahlkampfthemen Abtreibung und Demokratie nicht viel anfangen. Egal, was am Ende nun die Gründe für Harris' Versagen waren, Fakt ist, dass die Demokraten in einer fetten Existenzkrise stecken. Derzeit ist völlig unklar, wie es für die Partei weitergeht und wer sie in eine neue Zukunft führen wird. Kamala Harris wird es mit Sicherheit nicht sein. Sie wird ihren Job als US-Vizepräsidentin nur noch bis zum 20. Januar ausüben. Was sie danach macht, ist völlig offen.
Die Demokraten in den USA sortieren sich neu nach dem Wahlsieg von Donald Trump. Was der inhaltlich ab dem 20. Januar in Angriff nehmen wird, ist noch unklar. Aber einige Indizien gibt es schon. Immer wieder hat er zum Beispiel betont, dass er Zölle auf ausländische Produkte einführen bzw. erhöhen will. Eines seiner Lieblingsthemen im Wahlkampf. Was das für Europas Unternehmen bedeuten könnte, wie die EU darauf reagieren sollte, sind wichtige Themen auf dem EU-Gipfel in Budapest. Und seit gestern Abend ist auch der verspätet angereiste Kanzler vor Ort.
Wir müssen gemeinsam als Europäische Union, als Europäer für unsere Sicherheit das Notwendige tun. Das gelingt insbesondere dann, wenn alle ihren Beitrag leisten. Deutschland ist, wie Sie wissen, ein Land, das bereits jetzt 2% seiner Wirtschaftsleistung für Sicherheit und Verteidigung aufwendet. Andere wollen und werden da noch nachziehen.
Andere sollen nachziehen, das war die eigentliche Botschaft. Eine Anspielung auf Länder wie Spanien und Italien, die die NATO-Vorgaben nicht erfüllen. Dieses Problem wird sich zuspitzen, das ist allen Europäern klar, wenn Trump seine Drohung wahrmacht und Amerikas Waffenlieferungen an die Ukraine drastisch zusammenstreicht oder sogar ganz stoppt. Immerhin bei einigen Herausforderungen sehen die EU-Partner sich gar nicht so schlecht gerüstet für das, was aus Washington auf sie zukommen könnte. Das sagte der österreichische Kanzler Karl Nehammer.
Hier wurde klar festgestellt, dass wir besser aufgestellt sind als bei der ersten Präsidentschaft Donald Trumps, wo sozusagen Europa viele Hausaufgaben noch nicht gemacht hat, vor allem die Europäische Union.
Beim Thema Strafzölle hat die Brüsseler EU-Kommission einiges vorbereitet. Die Rede ist von Gegenzöllen, aber man will erst mal mit Trump verhandeln und gucken, ob seine Drohungen nicht noch abgewendet werden können. Gar nicht mehr aufzuschieben, auch da herrscht Einigkeit, sind Reformen zur Verbesserung von Europas Wettbewerbsfähigkeit. Die sieht nicht rosig aus, vor allem im Vergleich zu China und den USA. Zu wenig Wachstum, eine magere Reallohnentwicklung, zu niedrige Produktivität, das ist die Analyse von Mario Draghi. Der Italiener war selbst mal Regierungschef seines Landes und außerdem Präsident der Europäischen Zentralbank. In einem 400 Seiten starken Bericht präsentiert er beim Gipfel seine schonungslose Analyse.
The sense of urgency today is greater than it was a week ago.
Die Notwendigkeit zu handeln ist heute noch größer als vor einer Woche, sagt Draghi in Anspielung auf das amerikanische Wahlergebnis. Für besonders nötig hält er, dass die Zersplitterung des Binnenmarktes endlich aufgegeben wird und Europa einen einheitlichen Kapitalmarkt bekommt.
The most urgent thing to do. The most urgent thing to do is now is to fight fragmentation of the single market, fragmentation of the capital markets.
Das Ziel muss aus Draghis Sicht sein, privates Kapital in Europa zu halten. Es soll nicht abfließen in die USA zum Beispiel oder an andere attraktive Standorte. Helfen soll eine gezielte Verbesserung des Investitionsklimas. Viel mehr Geld soll gezielt in Forschung und Entwicklung gehen. Und das Insolvenzrecht, es soll vereinfacht werden, alles alte Bekannte. Aber unter dem Druck der Entwicklung in den USA sollen sie schneller umgesetzt werden.
Das gelingt aber auch durch massiven Bürokratieabbau. Eine große Anforderung, die wir alle an die Europäische Union und die Kommission haben. Viele Jahrzehnte ist Bürokratie aufgebaut worden. Jetzt geht es darum, in kurzer Zeit Bürokratie wieder abzubauen.
Einige hochverschuldete Länder wie Frankreich, Italien und Belgien werden ein Reizthema ansprechen, die gemeinsame Verschuldung. Aus ihrer Sicht sollen europäische Schulden helfen, die Reformziele schnell zu finanzieren, ohne dass die eigenen nationalen Haushalte damit belastet werden. Bisher hat Finanzminister Christian Lindner in solchen Momenten verlässlich die rote Karte gezogen beim Thema Gemeinschaftsschulden, aber der ist nicht mehr im Dienst und das hat bei einigen Partnerländern Hoffnungen geweckt, eine gemeinschaftliche Verschuldung vielleicht doch nochmal auf die Tagesordnung setzen zu können.
Die EU sortiert und positioniert sich, insbesondere nach dem Ausgang der US-Wahl. Und das ist auch dringend nötig, findet unser Korrespondent in Paris, Holger Beckmann. Er meint, Europa muss sich jetzt auf sich selbst besinnen und sich stark machen. Hier sein Kommentar.
Frankreichs Präsident Macron hat seine besten Zeiten zwar möglicherweise hinter sich, aber deswegen wird das, was er sagt, nicht falsch. In diesen Zeiten und in der sich anbahnenden neuen Weltära des US-amerikanischen Trumpismus gilt das umso mehr, ja, man darf und muss sogar sagen, so richtig war es noch nie. Dass nämlich Europa sich endlich selbst um seine Belange kümmern muss, sich ernst nehmen, sich seiner Rolle bewusst werden, zusammenrücken, sein Schicksal also in die eigene Hand nehmen. Wer jetzt sagt, Macron hat gut reden, hat er immer schon gehabt, sein Land hat aber eine Regierung, die wegen fehlender Mehrheit eigentlich gar keine ist, erhebliche wirtschaftliche Probleme und dazu noch einen massiven Schuldenberg, der verkennt, dass erstens Deutschland vom Schuldenberg einmal abgesehen spätestens seit gestern in einer durchaus vergleichbaren Lage ist und dass zweitens keines dieser beiden Länder es schaffen wird, das, was da auf Europa zurollt, alleine zu bewältigen. Das gilt natürlich auch für alle anderen europäischen Staaten, aber ohne Frankreich und Deutschland wird Europa die nötigen Impulse zum Zusammenrücken nicht bekommen. Also sind es die beiden, die jetzt endlich vorangehen müssen. Dafür werden Worte nicht mehr reichen, auch kein schnelles Telefonat zwischen Kanzler und Präsident, keine Spontantreffen der Verteidigungsminister oder gemeinsame Parlamentssitzungen. Nicht falsch verstehen, das ist alles wichtig, aber es braucht mehr. Frankreich auf der einen und Deutschland auf der anderen Seite müssen endlich ihre sehr verschiedenen wirtschaftspolitischen Grundüberzeugungen zusammenbringen. In Frankreich gilt als Erfolgsrezept eine starke Industrie, in Deutschland dagegen ein exportorientierter Mittelstand. Frankreich war immer bereit, für seine großen Konzerne im Zweifel auch viel staatliches Geld in die Hand zu nehmen. Deutschland hat die Wettbewerbsfähigkeit der kleinen und mittleren Firmen ins Zentrum gestellt. Kein Rezept allein, davon ist richtig, keins falsch. Man muss sie allerdings kombinieren. Europa braucht gerade angesichts der Krisen und Bedrohungen in der Welt, des Krieges in der Ukraine, so etwas wie eine gemeinsame Rüstungsindustrie mit gemeinsamen Produkten, Projekten, Zielen. Dass Europa so etwas zustande bringt, hat es mit dem Airbus-Konzern schon vor Jahrzehnten bewiesen. Sicher, dieses Mal müsste es schneller gehen, sehr viel schneller. Genauso notwendig ist aber der Ausbau des Binnenmarktes, damit man sich wirtschaftlich möglichst unabhängig macht von Ja, China, aber eben künftig auch von den USA unter Donald Trump. Dafür sind Zugeständnisse nötig, dafür muss man Ideologien abwerfen. Aber mit dem von Frankreich und Deutschland einst auf den Weg gebrachten und fast 800 Milliarden Euro schweren Corona-Rettungsfonds hat man gezeigt, dass auch das geht. Schon vergessen? Dann ist es höchste Zeit, sich daran zu erinnern. Denn das, was jetzt kommt, ist zwar keine Pandemie, aber bedrohlich ist es auch. Macron hat also recht, höchste Zeit zu handeln.
Die Meinung von Holger Beckmann aus dem ARD-Studio Paris. Drastische Bilder erreichen uns aus Amsterdam. Gestern in den späten Abendstunden wurden nach einem Fußballspiel zwischen Ajax Amsterdam und Maccabi Tel Aviv Menschen durch die Stadt gejagt, getreten und geschlagen. Offenbar waren die Opfer israelische Fußballfans. Während mancherorts eher verharmlosend von Krawallen unter Fußballfans die Rede war, nennen andere es antisemitische Gewalttaten. Matthias Reiche mit Informationen.
Israels Präsident Isaac Herzog spricht von einem antisemitischen Pogrom und Ministerpräsident Netanyahu schickte zwei Flugzeuge, um seine Landsleute auszufliegen. Wie die israelische Fluggesellschaft El Al mitteilte, wird ein erster Rettungsflug um 14 Uhr aus Amsterdam in Richtung Israel starten. Gleichzeitig hat Israels neuer Außenminister Gideon Saar angekündigt, kurzfristig in die Niederlande zu reisen, um dort mit Regierungsvertretern zusammenzutreffen. Es sei im höchsten Maße alarmierend, dass in Europa immer wieder Menschen von palästinensischen Randalierern angegriffen werden, weil sie Juden sind. Am Rande des Spiels waren im Zentrum von Amsterdam israelische Fußballfans von pro-palästinensischen Demonstranten attackiert worden. Es soll mindestens 10 verletzte Israelis geben. Ob darunter auch Schwerverletzte sind, blieb zunächst unklar. Außerdem werden offiziellen israelischen Angaben zufolge 3 jüdische Fußballfans vermisst. Nach Angaben der niederländischen Polizei wurden bei den gewalttätigen Ausschreitungen 57 Personen festgenommen.
Zum Wetter im Saarland. Auch heute wieder überwiegend grau in grau. In bergigeren Gegenden auch mit Nebel. Dort kann der Nebel auch in Nieselregen übergehen. Ansonsten bleibt es eher trocken. Die Höchsttemperaturen heute 6 Grad in Lamborn und 10 Grad in Perl. Morgen gibt es neben Nebelfeldern auch immer wieder Sonnenschein. Und es wird wieder etwas wärmer, bis 13 Grad morgen. Am Sonntag ist es dagegen wieder oft neblig trüb. Nur selten mal mit Sonne bei bis 12 Grad. Das war die SR-Info-Bilanz am Mittag. Mein Name ist Katrin Aue. Ich wünsche einen sehr schönen Nachmittag. Tschüss.
SR-Info. Auslandspresseschau.
Ein Thema in den Kommentaren der internationalen Medien sind die möglichen Folgen des Wahlsiegs von Donald Trump für die europäischen Verbündeten der USA. Die britische Times schreibt: 2 Drittel der NATO-Mitglieder geben inzwischen die geforderten 2% des Bruttoinlandsprodukts für ihre Streitkräfte aus. Aber ein wiedererstarkter Trump wird wahrscheinlich mehr verlangen. Wenn Trump seine Drohung wahrmacht, entweder einen Deal zur Ukraine zu erzielen oder sich von ihr abzuwenden, könnten die europäischen Staats- und Regierungschefs in eine schwierige Lage geraten. Zum ersten Mal seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs müssten sie eine wirklich unabhängige Sicherheitspolitik entwickeln. Dabei ist es nicht gerade hilfreich, dass Europas militärische Kapazitäten begrenzt sind. Was auch immer geschieht, die Friedensdividende ist dahin. Die Verteidigungsausgaben werden steigen müssen und die militärische Integration Europas muss vorangetrieben werden. Die französische Zeitung Les Républicains kommentiert: Die Europäische Union ist vor allem über 2 Themen besorgt. Das erste betrifft die Zukunft der Militärhilfe, die Amerika der Ukraine gewährt hat. Die andere Befürchtung ist, dass Trump die Bedingungen für den Zugang zum US-Markt durch die Einführung von Zöllen verschärfen wird, wie es in seiner ersten Amtszeit der Fall war. Deutschland zum Beispiel, das stark von seinen Handelsbeziehungen mit den USA abhängig ist, könnte angesichts seiner schweren Krise umso mehr versucht sein, einen bilateralen Dialog zu führen. Mit einem Markt von 450 Millionen Einwohnern ist Europa theoretisch wie geschaffen, um mit anderen Mächten zu konkurrieren. Aber solange es nicht ein Mindestmaß an Einheit zeigt, um seine Wirtschaft zu schützen, wird es sich weiterhin von China und den USA das Fell über die Ohren ziehen lassen. Die italienische Zeitung Corriere della Sera meint, dass sich Deutschland nach dem Wahlsieg von Donald Trump und dem Ende der Ampelkoalition neu aufstellen muss. Lindners Rücktritt und Trumps Rückkehr ins Weiße Haus konfrontieren Berlin mit Entscheidungen, die es bisher zu verschleiern versuchte und die sich in der deutschen Debatte schon seit einiger Zeit abzeichnen. Die EU-Länder dürfen sich nicht länger der Illusion hingeben, dass der US-Schirm sie weiterhin kostenlos schützen wird. Heute verlangen im Westen Trump und im Osten Putin mit seinem Plan für ein autokratisches Großrussland und Xi mit seinem Vorhaben, Chinas Hegemonie in der Technologie durchzusetzen, ein starkes Europa. Die Alternative wäre, unseren Kindern eine Provinz zu hinterlassen, die vielleicht schuldenfrei wäre, aber irrelevant und unterwürfig. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Benjamin Kirsch.